Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 12. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist ihretwegen geduldig, bis sie empfangen haben wird den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Wenn wir uns die neutestamentlichen Briefe durchlesen, dann ist uns klar, dass das Leben in der Nachfolge Jesu kein Spaziergang ist. Es ist wohl ein glückseliges Leben, das wir führen als Gotteskinder, aber es ist eben kein Spaziergang bei sonnigem Wetter. Das bestätigt unser eigenes Glaubensleben und das wird hier schon im ersten Kapitel des Jakobusbriefes deutlich. Da spricht Jakobus von den mannigfaltigen Glaubensprüfungen, denen man als Christ ausgesetzt ist. Und in Kapitel 5 ist die Rede davon, dass es in den Gemeinden materiell reiche Leute gab, die gleichzeitig sehr einflussreich waren, und die Armen auf brutale Art und Weise unterdrückten. Ihnen droht Jakobus mit dem Gericht Gottes und ruft sie zur Buße auf. Und in unserem Predigttext wendet Jakobus sich an die Unterdrückten, an die Leidtragenden. Und auch sie brauchen Ermahnungen durch Gottes Wort. Also nicht nur diese Reichen, die sich in dieser schändlichen Weise verhielten, sondern auch diejenigen, die unterdrückt wurden, brauchten göttliche Ermahnungen, dass sie nicht negativ auf das Unrecht, das ihnen angetan wurde, reagierten. Es ist Sünde, zu unterdrücken und Unrecht zu tun, aber es ist auch Sünde, falsch darauf zu reagieren. Und darum brauchten auch diese armen Unterdrückten die notwendigen Ermahnungen. Aber gleichzeitig werden sie auch getröstet. Sie werden hier angesprochen im Unterschied zu den Reichen, von denen wir in den ersten Versen gelesen haben. Sie werden hier angesprochen mit liebe Brüder. Und dann werden sie dreimal hingewiesen auf das Kommen des Herrn, auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Das soll ihr großer Trost sein. Denn durch das Kommen des Herrn soll ihrem Leiden ein Ende bereitet werden und die Peiniger sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Dann, wenn der Herr wiederkommt und seine Gemeinde vollendet, sei es, dass man an der Entrückung der Gemeinde teilhat, oder aber an der Auferstehung der Gerechten, also derer, die in Christus entschlafen sind. Und das fällt ja nach dem, was wir im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4 lesen, zusammen. Werden die Gläubigen die Frucht ihrer Leiden ernten, dann, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Bis dahin allerdings gilt es, geduldig auszuharren. Pastor Wilhelm Busch erzählt, was ihm bei seinem ersten Besuch im Weigelhaus in Essen wo er ja später als Jugendpfarrer lange Jahre hindurch tätig gewesen ist, auffiel. Im großen Saal, so erzählt er, in dem sich viele hundert Jungen trafen, hing als einziges Gemälde ein Bild vom wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Und da sagte er zu Pfarrer Weikle, der in jener Zeit diese Arbeit leitete: Dies hast du als einziges Bild aufgehängt? Ist das nicht ein bisschen komisch für ein Jugendhaus? Da hätte ich aber etwas anderes hingehängt. Und da bekam er folgende Antwort: Lieber Bruder Busch, die ganze Woche hindurch sind die Jungen in Büros, in Schulen, in Fabriken, in Bergwerken. Und wenn sie dort den Herrn Jesus Christus bekennen, dann bekommen sie nur Spott und Hohn zu hören. Und wenn sie nicht mitsündigen wollen, dann werden sie verlacht und angegriffen. Und dann werden sie oft mutlos. Und wenn sie hier sitzen, soll ihnen das Bild sagen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Nun, das ist zu allen Zeiten immer wieder der große Trost der Gemeinde Jesu gewesen. Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit, um seine Herrschaft sichtbar aufzurichten. Und dann werden die Dinge gerade gerückt. Die Unterdrücker werden gepeinigt und die um Jesu willen Leidtragenden werden auf ewig fröhlich sein in der glückseligen Gemeinschaft mit ihrem Herrn. Leider ist diese herrliche Wahrheit von der Wiederkunft Jesu Christi für viele in unserer Zeit, ich denke jetzt nicht an Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu, sondern durchaus im Einzugsbereich der Gemeinde Jesu, bedeutungslos geworden. Wenn wir uns diesen Text daraufhin noch einmal durchlesen würden, dann würden wir spüren und merken, in welch einer Naherwartung die damaligen Christen lebten, die Christen in der ersten Zeit. Sie sehnten sich nach dem Wiederkommen des Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas ganz Natürliches. Die Braut sehnt sich nach dem Kommen des Bräutigams. Das ist ganz normal. Wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt irgendetwas nicht in der Beziehung. Und wenn wir uns nicht sehnen nach dem Wiederkommen des Herrn, wenn wir uns nicht freuen auf diesen großen Tag, da wir mit ihm auf ewig vereint sein werden, dann stimmt etwas nicht im Blick auf unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Dann ist da irgendetwas nicht in Ordnung. Und so ist das prophetische Wort, also das Wort, das uns gerade auch ausrichten will auf das Kommen des Herrn, für viele nicht mehr interessant. Und wenn es interessant ist, dann handelt es sich für manche eben lediglich um einen endzeitlichen Fahrplan. War, dass sie wissen, dann geschieht dieses und dann geschieht jenes und so weiter. Oder aber es ist zu einer Fundgrube von Spekulationen geworden. Und wenn wir uns mit dem prophetischen Wort auseinandersetzen, dann müssen wir darauf achten, dass wir nicht der Gefahr erliegen, die Details im prophetischen Wort vorschnell auf die heutige Situation anzuwenden. Das heißt also zu sagen, das, was da steht im prophetischen Wort, das ist genau das, was jetzt in diesem Augenblick in dieser Welt abläuft. Da müssen wir uns sehr vorsichtig äußern. Das können wir mal so vermuten, aber mit Bestimmtheit können wir solche Aussagen in der Regel nicht treffen. Da müssen wir also sehr nüchtern sein und vorsichtig sein, die Details des prophetischen Wortes, also die Einzelheiten des prophetischen Wortes auf die gegenwärtigen Ereignisse anzuwenden. Oft geschieht das in sehr unnüchterner Weise. Und man muss sich dann später wieder korrigieren und sagen, da haben wir uns leider geirrt. Ja? Ist ja gut, wenn das dann noch geschieht, dass man das zugibt, dass man sich geirrt hat, dass man hier vorschnell gewesen ist in seiner Beurteilung. Im prophetischen Wort geht es in erster Linie um das Kommen des Herrn selbst, um seine Person, der wir entgegengehen. Es geht also nicht um einen Fahrplan in erster Linie, sondern es geht um seine Person, der wir entgegengehen. Es geht um seine Wiederkunft. Da können wir absolut sicher sein. Er kommt wieder. Das sind die großen Themen, zum Beispiel auch im 2. Petrusbrief. Da geht es um die Gerechtigkeit aus dem Glauben, da geht es um ein geheiligtes Leben aus dem Glauben und dann geht es eben um diese große Wahrheit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben desto fester das prophetische Wort, die alttestamentlichen Verheißungen und auch das Wort der Apostel. Auf diesen Tag dürfen wir uns also freuen. Wir erwarten nichts von innerweltlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, sondern alles vom Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus. Es wird ein Tag sein, an dem Gott zu seiner Ehre kommen wird. Und das ist etwas, was wieder ganz neu in unser Blickfeld geraten sollte. Es geht ja nicht in erster Linie darum, dass wir von unseren Leiden befreit sein werden, wenn der Herr kommt. Das ist auch wichtig und das entnehmen wir diesem Text hier. Es geht in erster Linie darum, dass der Herr wieder zu seinem Recht kommt, dass der Herr zu seiner Ehre kommt, die ihm gebührt. Es geht um seine Verherrlichung, auch im Blick auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Das steht im Vordergrund, das steht im Zentrum. Und alles andere ergibt sich daraus, dass seine Gemeinde dann befreit sein wird von allem Leiden, das sie jetzt bedrückt, von aller Trübsal und dass eine ewige Freude auf sie wartet. Das ergibt sich daraus. Also schon allein um der Ehre Gottes willen sollten wir diesen Tag der Wiederkunft Jesu herbeisehen. Es wird der Anbruch ungetrübter, unvergänglicher und verherrlichter Freude sein für alle, die seine Erscheinung lieb haben. Und diesem großen Tag gehen wir mit Riesenschritten entgegen. Bis dahin allerdings hat die Gemeinde Jesu noch manches zu erdulden und sich darin zu bewähren. Und darum wurden die Unterdrückten hier durch Gottes Wort ermahnt. Es geht hier um dreierlei Ermahnungen. Einmal um die Ermahnung auszuharren bis zu diesem Tag, da es dem Herrn gefällt einzugreifen. Dann geht es darum, ein festes Herz zu haben im Blick auf das zu erduldende Leiden. Und dann geht es auch darum, dass wir diejenigen, die uns Leid zufügen, die uns Unrecht zufügen, nicht verdammen. Nicht richten in diesem Sinne. Um diese drei Ermahnungen geht es hier in diesem Abschnitt. Es geht darum, ausdauernd auf die Zeit zu warten, in welcher das Leid ein Ende nehmen wird und man reichlich für erlittenes Unrecht entschädigt wird. Nun zur ersten Ermahnung. Wir wissen, wie das ist, wenn wir eine Veränderung unserer Situation herbeisehnen und diese Veränderung kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Wir beten darum, aber es geschieht nichts. Und wir wissen, wie schwer es dann für uns ist, durchzuhalten und auszuharren im Gebet. Ich denke gerade daran, dass ein Georg Müller für einen seiner Freunde über 40 Jahre lang gebetet hat, bis der dann endlich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kam. Und immer schon auch zwischendurch dafür gedankt, dass Gott sein Werk an der Seele dieses Mannes tun würde. Und Gott hat es getan. Aber er musste lange, lange warten, bis Gott da eingriff und sein Werk getan hat. Das sind Zeiten, die sind nicht so einfach für uns. Und da brauchen wir einen langen Atem. Und darum mahnt Jakobus hier durch den Heiligen Geist die Glaubensgeschwister, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Ich dachte an Psalm 13, Ich will euch nochmal daran erinnern, an diesem Psalm, in dem der Psalmist darunter leidet, dass sich die Leidenszeit so lange hinzieht. Psalm 13, die ersten beiden Verse. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Da spüren wir etwas davon, wie schwer es dem Psalmisten fiel, auf das Eingreifen Gottes zu warten. Wie lange noch, Herr? Und er spricht es aus vor Gott, und das ist etwas Wunderbares, dass wir das nicht für uns behalten müssen, sondern dass wir das dem Herrn sagen dürfen. Das ist überhaupt grundsätzlich etwas ganz Großartiges, dass wir mit allem, aber wirklich auch mit allem, was uns bewegt, zum Herrn Jesus kommen dürfen und das vor ihm aussprechen dürfen, was uns bewegt, was es auch sein mag. Denken wir an Hiob. Das war der Unterschied zwischen Hiob und seinen Freunden. Seine Freunde redeten über Gott, Hiob redete in all seiner Not, auch im Blick auf seine Anklagen, die er hatte, mit Gott. Das ist das Entscheidende. Er kam von Gott selbst nicht los. Man kann Theologe sein, wie seine Freunde theologisch versiert waren, auch wenn sie sich irrten, und doch losgelöst von Gott leben. Hiob kam von seinem Gott nicht los. Er sprach über alles, was ihn bewegte, mit seinem Gott. Als Beispiel, um die Geschwister damals zu ermutigen, hält Jakobus ihnen einen Bauern vor Augen, der geduldig auf den Tag der Ernte wartet. Der Bauer in Israel muss auf den Frühregen im Herbst warten. Dieser Frühregen im Herbst ist nötig zum Wurzeln, zum Aufsprießen und zum Wachstum der Saat. Und er muss sich auch gedulden im Blick auf den Spätregen im Frühjahr. Und der ist erforderlich zur Ausreife der Frucht. Er wartet darauf in Ruhe und Geduld, in dem festen Vertrauen, dass der Tag der Ernte kommen wird. Und genauso sollen die Gläubigen auf alle leidenschaftlichen Reaktionen dem Bösen gegenüber verzichten und auf den Tag Christi warten, auf das Eingreifen Gottes, an dem sich alles für sie zum Besten wenden wird. Auf diesen Tag sollten sie warten. Nun, was uns auffällt, wenn wir über diesen Text nachdenken, wenn wir ihn wirklich so nehmen, wie er ist, ist, dass sie nicht so sehr damit rechnen sollten, dass Gott in dieser Zeit schon eingreift, sondern dass das Eingreifen Gottes verlegt wird auf den Tag der Wiederkunft Christi. Sie sollten also getrost sein im Blick auf den Tag, an dem der Herr Jesus wiederkommen würde. Dieses Denken ist uns ja verhältnismäßig fremd. Nun, ich will nicht ausschließen, dass wir uns darauf konzentrieren dürfen, darum beten dürfen, damit rechnen dürfen, dass Gott schon in dieser Zeit eingreift und in dieser Zeit, in unserer Lebenszeit, schon Dinge zum wunderbar verändert. Die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Aber wir sollten doch auch darüber hinaus auf das Ende schauen. Dann wird wirklich alles verändert sein zum Besten. Nicht nur stückweise, wie es uns in dieser Zeit immer wieder auch widerfahren darf, sondern dann wird sich alles grundsätzlich für uns und für die Gemeinde Jesu insgesamt ändern. Und darauf schauten die Gläubigen in der damaligen Zeit. Dazu werden sie ermutigt und ermahnt. Und in dieser Zeit dürfen sie dann, in der Zeit des Wartens auf die Ernte, des Ausharrens, dürfen sie auch erleben und erfahren, wie wunderbar Gott an ihrer Seele wirkt und arbeitet. Wie sich das neue Leben, das sie durch den Glauben an Christus empfangen hatten, entfaltet bei ihnen. Ja, das dürfen wir ja auch bei uns erleben, wie Gott an uns arbeitet, wie er wirkt, wie er Dinge aufdeckt, wie er Dinge zudeckt, wie wir ein Wachstum in der Gnade und auch in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus erfahren dürfen. bis zur Vollendung. Siehe, so schreibt Jakobus hier, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist ihretwegen, wegen der Frucht, ja, ihretwegen, geduldig, bis sie empfangen haben wird, den Frühregen und Spätregen. Es lohnt sich also, auf den Tag zu warten, da Gott eingreift, um uns aus der Not zu erretten. Ob es nun in dieser Zeit ist oder am Ende der Zeit. Und dazu braucht man, wir kommen zur zweiten Ermahnung, dazu braucht man allerdings ein starkes Herz. Ein starkes Herz. Vers 8. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Nun, wenn wir einen langen, einen schweren Weg vor uns haben, dann brauchen wir Kraft bis zum Ziel, um dort anzugelangen. Wir brauchen Durchhaltevermögen. Und dieses Durchhaltevermögen haben wir nicht in uns selbst. Das steckt nicht in uns. Auch der natürliche Mensch hat ein gewisses Durchhaltevermögen, kann vieles ertragen, kann vieles erleiden, hat bestimmte Ziele für sein Leben und ist durchaus in der Lage, durchzuhalten, bis er diese Ziele erreicht hat. Auch der natürliche Mensch. Aber wenn es ums Geistliche geht, wenn es um das Reich Gottes geht, da brauchen wir eine andere Kraft. Da brauchen wir eine geistliche Kraft. Weil das Ausharren unserer Natur völlig entgegen ist und auch die Ziele, die wir vor uns haben, entsprechen nicht unserer Natur, sondern sind geistlicher Art. Da brauchen wir auch eine geistliche Kraft, die hineinkommt in unser Leben. Das können wir nicht aus unserem natürlichen Wesen und auch aus unserer natürlichen Kraft heraus. Das bedeutet also, dass wir ständig in dem Kraftfeld der Gnade Gottes uns zu bewegen haben, damit wir ausharren können, um ans Ziel zu kommen. Und das schreibt der Apostel Paulus seinem geistlichen Sohn und Schüler Timotheus: Sei stark durch die Gnade in Christus Jesus. Sei stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 1. Und es gibt im Grunde genommen kein anderes Stärkungsmittel für unser Herz als die Gnade Christi. Und da schreibt Paulus den hebräischen Christen mit den Worten: Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, und darum geht es ja hier. Stärkt eure Herzen, befestigt eure Herzen. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Immer wenn unsere Blicke gerichtet werden auf die großen Gnadenlehren des Evangeliums, dann werden wir erfreut und innerlich gestärkt. Wir werden gestärkt durch Gottes Wort. Wir werden gestärkt ganz besonders durch die zentralen Aussagen des Evangeliums. Durch das, was Gott in Christus am Kreuz getan hat. Das ist immer wieder ganz zentral für uns, die Botschaft vom Kreuz. Als Paulus den ersten Brief an die Korinther geschrieben hat, da lesen wir darin, dass als er nach Korinth kam, er nichts anderes wusste als Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Das war das Zentrum seiner Botschaft, die Versöhnung mit Gott durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, zur Verherrlichung Gottes. Das stand ganz zentral in der Mitte seiner Verkündigung, und zwar immer und immer wieder. Darum legt Luther so viel Wert darauf, dass die Lehre von der Rechtfertigung immer und immer wieder getrieben wird in der Verkündigung. Und er sagt, in dem Augenblick, wo das nicht mehr geschieht, wo wir uns mit allen möglichen Wahrheiten der Heiligen Schrift beschäftigen, aber nicht mehr zentral mit dieser Wahrheit von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden durch den Glauben, durch das, was Jesus für uns getan hat, dann sind die Türen geöffnet für alle möglichen Irrlehren. Und genau das erleben wir in unserer Zeit. Das ist also die zentrale Wahrheit, die durch den inneren Zerbruch des Einzelnen hindurchgeht und der Einzelne dann als verlorener Sünder wirklich überführt von seiner Sündhaftigkeit, die Gnade Jesu erfasst. Das stärkt sein Herz immer wieder und immer wieder in seinem Glaubensleben ungemein. Nichts ist stärkender als diese herrliche Botschaft von der Gnade Jesu in Christus. Seiner Auferstehung, seiner Erhöhung, von der Auserwählung vor Grundlegung der Welt. So weiß ich, als Auserwählter komme ich auch zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Da mag es noch so viel, mögen es noch so viel Hindernisse geben auf meinem Glaubensweg. Ich komme zum Ziel. Warum? Weil ich so stark bin in mir selbst. Weil ich so entschieden bin. Weil ich so treu bin. Nein, weil Gott in Christus dafür garantiert. Er hat mich in ihm vor Grundlegung der Welt erwählt und er führt sein Kind zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Nichts, aber nichts in dieser Welt kann Gott daran hindern, mit uns dieses Ziel zu erreichen. Das sind die Wahrheiten, die uns im Innersten stärken und kräftigen. Und stärkt eure Herzen, so ermahnt und ermutigt Jakobus hier die Glaubensgeschwister. Machen wir irgendetwas abhängig von uns selbst, von anderen oder von den Umständen, dann sinkt unser Mut und schwindet unsere Kraft. Das Lebenselixier der Gnade Jesu ist es, was uns stärkt und festigt, sodass wir uns im Warten auf das Kommen des Herrn bewähren. Denn das Kommen des Herrn ist nahe. Das ist auch ein großer Trost, den Jakobus hier ausspricht. Und nun kommt er in Vers 9 zur dritten wichtigen Ermahnung. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Es geht also hier um die Reaktion und die Reaktionen von Seiten derer, denen man Unrecht zugefügt hat. Und dieses Seufzen, von dem wir hier lesen, ist nicht ein Ausdruck des Verletztseins, dass man mal empfindlich reagiert, weil man innerlich getroffen ist, oder dass man mal seinem Unmut freien Lauf lässt, sondern es geht hier um viel mehr. Es ist ein sehr starker Ausdruck, den Jakobus hier gebraucht. Es geht hier um ein verurteilendes und um ein verdammendes Anklagen eines Herzens, das nicht in der Gnade Jesu gefestigt ist. Darum geht es. Und davor warnt Jakobus die Gläubigen, die Armen, die Unterdrückten. Seufzt nicht gegen diejenigen, die euch Unrecht zufügen. Verdammt sie nicht, verurteilt sie nicht. Setzt euch nicht auf den Richterstuhl. Genau das meint Jakobus hier. Überlasst das Gericht dem Herrn. Denn der Richter steht vor der Tür. Darum könnt ihr das Gericht getrost dem Herrn überlassen. Er wird richten zur rechten Zeit, wenn es ihm gefällt. Setzt du dich nicht auf den Richterstuhl, sonst wird dich selbst das Gericht Gottes ereilen. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Nun, wir wissen alle aus eigener Erfahrung, wie ein Mensch normalerweise reagiert, wenn ihm Unrecht geschieht. Wie reagieren wir, wenn man uns angreift, wenn man uns schwer verletzt, wenn man uns Unrecht zufügt? Das wissen wir doch alle aus eigener Erfahrung. Aus Lämmern werden da leicht Löwen. Solche, die im Allgemeinen sehr umgänglich sind, setzen sich zur Wehr und werden aggressiv. Und das ist unsere natürliche Art. Das ist die Art, die wir mitbringen auf diese Welt. Und wenn damals die Tagelöhner ihren Lohn nicht bekamen oder aber vor Gericht zu Unrecht verurteilt wurden, dann lag es nahe, mit Zorn und Rachsucht darauf zu reagieren. Nun, im Römerbrief lesen wir dazu ein sehr wichtiges Wort, Römer Kapitel 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und zu diesem Vers hat Luther einmal gesagt, wenn uns ein Leid geschieht, so ist sobald Fleisch und Blut da und tut wie Fleisch und Blut, also wie unser natürlicher Mensch, fängt an zu wallen und zu wüten mit Zorn und Ungeduld. Denn es tut natürlich wehe, wenn uns Unrecht und Gewalt geschieht. Das ist ganz normal. Brauchen wir auch nicht zu unterdrücken. Das dürfen wir so empfinden und auch so zugeben. Es tut natürlich wehe, wenn uns Unrecht und Gewalt geschieht. Und darum muss man hier wehren und widerstehen. Denn dass dir's wehe tut, das geht wohl hin. Aber dass du dich dazu willst rächen, so und so wieder schaden, das ist verboten. Es gilt nicht, Unrecht mit Unrecht zu wehren oder zu strafen. Das ist ein klares Wort. Es entspricht genau dem, was Gottes Wort sagt in Römer Kapitel 12. Rächet euch selber nicht, meine Lieben. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr. Das ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist, selbst unsere Feinde zu lieben. Liebet eure Feinde. Und auch die Brüder und Schwestern, die uns in irgendeiner Weise verletzen oder Unrecht zufügen. Liebet sie. Ihr Armen, ihr Unterdrückten, liebt diese Reichen, die so schrecklich mit euch umgehen. Rächt euch selber nicht, seufzt nicht gegen sie. In diesem Zusammenhang ist auch die Ermahnung in Vers 12 von Bedeutung. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Vielleicht haben wir uns schon mal die Frage gestellt, was soll dieser Vers hier in diesem Zusammenhang? Ja? Was hat dieser Vers wohl hier zu suchen? Was bedeutet er? Nun, es gab bei den Juden die Unsitte, bei jeder Gelegenheit seinen Worten durch einen Schwur, durch eine bestimmte Schwurformel Nachdruck zu verleihen. Wir erfahren das auch in der Bergpredigt. Der Herr Jesus kommt darauf zu sprechen im Matthäusevangelium, Kapitel 5. Ich lese die einschlägigen Verse. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Jesus redet hier nicht von einem, beispielsweise von einem Amtseid, ja, oder von einem Eid, den wir vor Gericht zu leisten haben. Darum geht es hier nicht. Es geht um etwas anderes. Ich sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Übel. Es gab also bei den Juden, möglicherweise auch bei den Judenchristen, die ja diesen Hintergrund, diesen jüdischen Hintergrund hatten, diese Unsitte bei jeder Gelegenheit irgendeine Schwurformel zu gebrauchen. Und je nachdem, wobei man den Eid leistete, war das, was man sagte, mehr oder weniger verbindlich. Das heißt, man machte eine bestimmte Aussage, aber man war nicht aufrichtig dabei. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch nicht so. Und da sagt der Herr Jesus, euer Ja sei ein Ja. Du musst aufrichtig sein. Wenn du etwas sagst, dann musst du es auch so meinen und nicht etwas anderes meinen. Und wenn du Nein sagst, dann musst du das auch so meinen und nicht etwas anderes. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, was darüber ist, ist vom Übel. Und genau das sagt hier Jakobus, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Was hat das zu tun mit dem Zusammenhang hier? Noch einmal diese Frage. Nun, man kann sich vorstellen, dass diese Unterdrückten in der großen Gefahr standen, in bestimmten Situationen in leidenschaftlicher Erregung nicht nur eine Aussage zu machen, sondern eben dabei auch irgendeinen Eid zu leisten. Bei jeder Gelegenheit, aus dem Zorn heraus, aus der Rachsucht heraus. Und da sagt Jakobus, hütet euch davor. Sagt, was euch auf dem Herzen liegt und meint das auch so, beziehungsweise sagt, was ihr meint, und dann ist gut. Dann lasst das viele schwören. Seid aufrichtig. Das ist es, was Jakobus hier meint. Zusammenfassend möchte man hier sagen, jegliche Art von Rachsucht ist dem Christen verboten. Petrus sagt, unser Herr Jesus Christus stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, welcher nicht widerschalt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber dem anheim, der da recht richtet, der gerecht richtet. Er stellte es seinem himmlischen Vater anheim. Das ist das, was wir tun dürfen, wenn uns Unrecht geschieht. Wir dürfen es Gott anheimstellen. Wir dürfen sagen, Herr, das ist jetzt deine Sache. Kümmer du dich darum. Er wird zu seiner Zeit auch das ans Licht bringen, was er ans Licht bringen will und was ans Licht gebracht werden muss. Nun, wir kommen langsam zum Schluss. Um seine Worte der Ermahnung und Ermunterung zu bekräftigen, hält Jakobus den angefochtenen Gläubigen das Beispiel der Propheten und eines Hiob vor Augen. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Weil sie im Namen Gottes redeten, also im Auftrag Gottes, in der Autorität, die der Heilige Geist ihnen verlieh, weil sie das Wort Gottes weitersagten, hatten die Propheten ständig mit Widerstand zu tun. Sie wurden verspottet, sie wurden geschmäht, sie wurden verfolgt und manchmal standen sie in der Gefahr aufzugeben. Wir denken an Jeremia. Manchmal standen sie in der Gefahr, das Handtuch zu werfen. Aber Gott stärkte ihre Herzen immer wieder durch sein Wort. Und sie wurden nicht weich in den Trübsalen, sondern harten aus in Geduld. War das geduldige Ausharren, das ist nicht etwas Passives, dass man nur etwas leidet, etwas erduldet, passiv erduldet, sondern das ist etwas sehr Aktives, das ist ein Standhalten, ein Nicht-Weich-Werden, ein Feststehen. Damit, das ist gemeint, wenn Jakobus hier spricht von der Geduld Hiobs, habt ihr gehört. Darum geht es, und da sind die Propheten ein wunderbares Beispiel gewesen und auch eben ganz besonders hier Hiob, der von Jakobus erwähnt wird, dessen Ende ja ein wunderbares gewesen ist. Ja? Er wurde also reichlich entschädigt für seine Verluste, die er erlitten hatte, und auch für das Unrecht, das ihm widerfahren war von Seiten seiner Freunde. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Das Ende ist wirklich immer gut für Gottes Kinder. Da kann man wirklich sagen, Ende gut, alles gut. Das ist tatsächlich so. Gott garantiert dafür. Wenn es auch noch so sehr durch tiefe Leidenstäler hindurchgeht. Wie reich hat Gott einen Hiob am Ende beschenkt. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Über all dem, was seine Kinder zu leiden haben, über seinen Kindern selbst steht die Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wer unter uns im Augenblick durch eine Zeit des Leidens zu gehen hat, wer das Empfinden hat, dass ihm Unrecht geschieht in irgendeiner Weise. der soll sich damit trösten. Der soll sich ermahnen lassen und darf sich ermahnen lassen durch diese Worte, aber auch reichlich getröstet werden. Der Herr sieht dein Elend. Barmherzigkeit Gottes hat es immer mit deinem Elend zu tun. Er sieht dein Elend und er leidet mit dir. Er leidet mehr, als du selbst leidest. Das hängt mit seiner unergründlichen Liebe zu uns zusammen. Der Herr ist ein Erbarmer, er ist barmherzig, er nimmt sich unseres Elends an. Ihr Lieben, lasst uns in Zeiten der Not getrost sein, die göttlichen Ermahnungen der Heiligen Schrift beherzigen. Gott kann seinen Kindern wohl manche Lasten auferlegen, aber er steht uns zur Seite. Er hat das Blut seines Sohnes für uns vergossen, er hat uns mit ihm alles geschenkt und er führt uns zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Es lohnt sich für dich und für mich, es lohnt sich, geduldig auszuharren. Zum Schluss noch ein Liedvers von Paul Gerhardt. Geduld kommt aus dem Glauben und hängt an Gottes Wort. Wunderbar. Geduld kommt aus dem Glauben und hängt an Gottes Wort. Das lässt sie sich nicht rauben. Das ist ihr Heil und Hort. Das ist ihr hoher Wall. Da hält sie sich verborgen, lässt Gott den Vater sorgen und fürchtet keinen Fall. Geduld dient Gott zu ehren und lässt sich nimmermehr von seiner Liebe kehren. Und schlüg er noch so sehr, so ist sie doch bedacht, sein heilge Hand zu loben, spricht, der im Himmel oben hat alles wohlgemacht. Amen.